Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Collegium Alexandrinum ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion Standards guter wissenschaftlicher Praxis an der FAU. In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Science wurde eine Liste der Top Science Scandals des Jahres 2011 veröffentlicht. Angeführt wurde diese Liste von dem Sozialwissenschaftler Diederik Stapel von der Tilburg-Universität in den Niederlanden, der 30 Arbeiten wegen massiver Datenfälschung zurückziehen musste. Arbeiten, die alle sehr interessante Hypothesen zum Gegenstand hatten und deshalb zu weiterer Forschung anregten. Man befürchtet deshalb, dass bis zu weiteren 100 Veröffentlichungen in nächster Zeit zurückgezogen werden müssen, die in irgendeiner Weise auf den Untersuchungen von Stapel aufgebaut haben. Die nächsten Plätze waren dann mit Fälschungen aus dem Bereich der Life Sciences besetzt und auch einer der führenden Klimawandelskeptiker, George Mason, musste zugeben, dass er seiner Skepsis mit gefälschten Daten Gewicht verleihen wollte. Ein Fall sei noch erwähnt, der manche von uns mehr oder weniger unmittelbar berührt. Der Wissenschaftler Deepak Das von der Connecticut University hat vermeintlich nachgewiesen, dass das Phenol Resveratrol eine herzschützende Funktion hat. Darüber hinaus soll es durch die Aktivierung des Proteins Sirtuin auch noch eine lebensverlängernde Wirkung entfalten. Aufsehen haben diese Veröffentlichungen dadurch erlangt, dass Resveratrol in nennenswerten Mengen nur im Rotwein vorkommt. Somit durften sich die Rotweinliebhaber einbilden, gewissermaßen intuitiv auf ein Lebenselixier gestoßen zu sein. Leider alles Schwindel. Die Universität des Herrn Das muss nun $890.000 an Fördermittel zurückzahlen. Und wir sind der Hoffnung beraubt, dass sich die Krankenkassen an der nächsten Flasche Barolo finanziell beteiligen werden. Was diese Fälle so schlimm macht, ist nicht nur die kriminelle Energie, die hier am Werke ist und der damit verbundene Vertrauensschaden, den die Wissenschaft nimmt. Gravierend ist auch der unmittelbare Schaden für die Wissenschaft selbst, der dadurch entsteht, dass andere auf den vermeintlich gesicherten Ergebnissen mit ihrer Arbeit aufbauen. So werden persönliche Karrieren gefährdet und finanzielle Ressourcen verschleudert. Unter diesen Aspekten wird auch klar, warum der Fall Gutenberg international keine Erwähnung findet. Sicher, auch hier haben wir einen Fall von massivem individuellen Fehlverhalten. Aber eine Arbeit, über deren Lektüre offensichtlich schon der Betreuer eingeschlafen ist und die ansonsten nur dazu anregt, das Spielchen Original und Fälschung zu treiben, hinterlässt keine Spuren in der wissenschaftlichen Landschaft. Jeder der genannten Fälle steht für individuelles Fehlverhalten. Hier waren Fälscher und Betrüger am Werke. Die Häufung dieser Fälle in den letzten Jahren kann aber als ein Indiz dafür angesehen werden, dass das Ethos der Wissenschaftler, also die Wertorientierung, die sie mit ihrer Arbeit verbinden, in Erosion begriffen ist. Ethos hat immer eine individuelle und eine gesellschaftliche Komponente. Das Individuum, also der angehende Wissenschaftler, muss eine ethische Sozialisation erfahren haben und er muss sich dem Ethos verpflichtet wissen. Die Gesellschaft muss durch ihre Institutionen dafür Sorge tragen, dass die Wissenschaftler im Geiste des Ethos gebildet werden. Sie muss ein Verhalten im Einklang mit dem Ethos honorieren und darauf achten, dass sich im System Wissenschaft keine Tendenzen verfestigen, die unethisches Verhalten belohnen. Nach solchen Tendenzen muss man also suchen, um eine Erklärung für die beginnende Erosion des wissenschaftlichen Ethos zu bekommen. Und hier fällt sofort die seit Jahrzehnten zunehmende Tendenz zur Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebs auf. Auf allen Ebenen versuchen Politik und Wissenschaftsmanagement, Mechanismen aus dem Wirtschaftsleben in die Wissenschaft zu übertragen. Es werden in Forschung und Lehre Wettbewerbs- und Konkurrenzmechanismen implementiert und damit dies funktioniert, werden Anreizsysteme erfunden, die einen Preismechanismus simulieren. Das erscheint prima facie widersinnig, denn zunächst ist ja Wissenschaft der Wahrheit verpflichtet und die Wahrheit hat keinen Markt. Ihr Wert kann nicht durch Wettbewerb bestimmt werden. Das ist zumindest eine Überzeugung, die nicht nur von vielen Menschen außerhalb der Politik geteilt wird, sondern die auch, und das ist entscheidend, gut begründet und durch eine über viele Jahrhunderte reichende Erfahrung gestützt werden kann. Aber mit jedem Forschungsprozess sind auch sekundäre Merkmale verknüpft, die sehr wohl einem künstlichen Marktmechanismus unterworfen werden können. Solche Merkmale sind zum Beispiel Aufwand, Nützlichkeit und Leistung pro Person und Zeiteinheit. Man kann also wissenschaftliche Ergebnisse auch danach bewerten, was sie kosten, etwa im Sinne von je teurer, desto besser. Oder was sie für die Industrie bringen, welches Innovationspotenzial sie also besitzen. Und man kann die Leistung eines Wissenschaftlers nach seinem gewichteten Output pro Zeit messen. Das wären dann zum Beispiel die gesammelten Impact-Faktor-Punkte der Veröffentlichungen pro Jahr. Die Orientierung an diesen Bewertungsmaßstäben führt dazu, dass der Typus des guten Wissenschaftlers im Sinne eines Wissenschaftlers mit hohem Ethos allmählich abgelöst wird durch den Typus des erfolgreichen Wissenschaftlers, was nicht auf das Gleiche hinausläuft. Erfolg im Sinne von Umsatz lässt sich, wie das Wirtschaftsleben zeigt, auch mit Mitteln erzielen, die an der Grenze des ethisch Vertretbaren liegen oder vielleicht auch schon jenseits davon. Wenn heute junge Wissenschaftler erleben, dass zwar in der Theorie jeder Forschungsprozess offen sein muss, in der Praxis aber ein Forschungsprojekt nicht scheitern darf, weil man sonst aus dem Markt für Forschungsgelder gekickt wird. Wenn sie erleben, dass man nicht unbedingt Gutes publizieren muss, sondern, wie Mediziner zu sagen pflegen, gut publizieren muss, wobei Letzteres nur bedeutet, in einer Zeitschrift mit hohem Impact-Faktor zu publizieren, was aber wiederum jeder schaffen muss, der Karriere machen will und wofür manche offensichtlich das Risiko eingehen, beim Schwindeln erwischt zu werden. Wenn Sie erleben, dass bei der Begutachtung eines Sonderforschungsbereichs oder eines Exzellenzclusters Tausende Euros für die rechte Wahl der Location und des Catering ausgegeben werden und dafür, dass die Wissenschaftler tagelang für ihre Vorträge gecoacht und die Folien durch Werbeagenturen poliert werden, dann erfahren Sie auch, dass für den Erfolg das Marketing entscheidend ist und dieses sich nicht immer an der Wahrheit orientieren muss. Diese Tendenzen sind in anderen Ländern, insbesondere in den USA, in China oder Korea, stärker ausgeprägt als bei uns, da in deren Kulturgeschichte die Idee von Wissenschaft als einem öffentlichen Gut nicht so tief eingeprägt ist. Deshalb sind diese Länder bislang auch mehr von Betrug und Schwindel heimgesucht als wir. Aber da wir uns grundsätzlich immer am Ausland orientieren, werden wir auch auf diesem Gebiet den Anschluss schon noch schaffen. Was können Universitäten angesichts dieser Entwicklung tun, um das Ansehen der Wissenschaft vor weiteren Beschädigungen zu bewahren? Nun, sie sind Teil des gesellschaftlichen Systems und können sich von dem generellen Trend zur Ökonomisierung nicht einfach abkoppeln. Hinzu kommt, dass sich Universitäten in der Regel wie opportunistische Akteure verhalten. Jede Entwicklung hat ja Vor- und Nachteile und man ist zunächst versucht, die Vorteile schnell zu erkennen und für sich zu gewinnen, um sich so anderen gegenüber in eine bessere Position zu bringen. In diesem Sinne meinen auch manche Universitäten, dass gerade die Ökonomisierung der Wissenschaft ihnen in die Hände spiele und sie durch geschicktes Mitschwimmen im Strom gut vorankommen werden, was Ausstattung und Zugriff auf personelle wie finanzielle Ressourcen betrifft. So bezeichnet sich die TU München schon in ihrem Titel als unternehmerische Universität. Eine Formulierung, die schon aufgrund ihrer sprachlichen Brillanz nur dem TU-Präsidenten Hermann selbst eingefallen sein kann. Zweierlei müssen aber die Menschen innerhalb und außerhalb des Systems Wissenschaft von den Universitäten erwarten können. Und zwar ganz unabhängig davon, wie sich gesellschaftliche Trends entwickeln. Zum einen, die Universitäten müssen institutionelle Vorkehrungen treffen, die es dem Einzelnen schwer machen, betrügerische Machenschaften zum Erfolg zu führen. Und zum anderen, sie müssen den Versuchungen entgegenwirken, die sich aus den Ökonomisierungstendenzen ergeben und deshalb bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Bildung zu einer ethisch verantwortlichen Haltung einen höheren Stellenwert einräumen, als das früher üblich war. Wie unsere Universität diesen Herausforderungen begegnen will und wie sie das tut, das wird Gegenstand der jetzt folgenden Diskussion sein, die von Frau Professor Dr. Abele-Brehm geleitet wird. Frau Abele-Brehm hat den Lehrstuhl für Sozialpsychologie am Institut für Psychologie unserer Universität.
Vielen Dank, Herr Dr. Kötter. Auch ich möchte Sie noch mal ganz herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion über das wichtige Thema und viel diskutierte Thema im Moment, Standards guter wissenschaftlicher Praxis an unserer Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich freue mich, dass auch der Präsident, Herr Professor Kruske, die Zeit gefunden hat, mit uns zu diskutieren. Und bevor ich ihn um seine erste Stellungnahme bitte, möchte ich Ihnen kurz das Plenum hier vorstellen. Zu meiner Linken, Herr Professor Kruske. Er hat Volkswirtschaft studiert und ist seit 1991 Lehrstuhlinhaber an unserer Universität für das Fach Volkswirtschaftslehre natürlich. Er war von 2000 bis 2002 Prorektor und ist seit 2002 Rektor, beziehungsweise nun in seiner dritten Amtszeit aufgrund der Veränderung der Organisationsstruktur Präsident dieser Universität. Herr Kruske ist außerdem Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und in dieser Funktion speziell zuständig für Forschung und hat sich da auch natürlich intensiv mit dieser Thematik der Standards guter wissenschaftlicher Praxis beschäftigt. Außerdem sei nur kurz erwähnt, dass er von 2009 bis 2011 Vorsitzender der Universität Bayern e.V. war, einer Vereinigung aller bayerischen Universitäten, die sich auch unter anderem der Promotionsförderung widmet. Neben Herrn Krüsken begrüße ich Frau Dr. Monika Meyer. Frau Meyer leitet die Graduiertenschule an unserer Universität und wir werden dazu sicherlich nachher noch die Möglichkeit haben, genauer nachzufragen. Frau Meyer hat Psychologie studiert in Brasilien, unter anderem mit dem Schwerpunkt Neuropsychologie und hat dann später in Bamberg promoviert zu einem Thema Motivation bei Computerspielen, also auch eine ganz spannende Sache heutzutage. Neben Frau Meyer haben wir Herrn Philipp Schröge. Herr Schröge hat an der Universität Erlangen-Nürnberg Physik studiert bis zum Jahre 2008, hat sich auch intensiv in der Studierendenvertretung dieser Universität engagiert, war unter anderem im Senat, hat auch bayernweit die Studierenden mit vertreten und wird sicherlich aus dieser Perspektive zu unserer Thematik etwas beitragen können. Er hat nach seinem Physikstudium einen Aufenthalt an der Harvard University in den USA gehabt und ist jetzt Kommunikationsberater, hat sich also ein bisschen von der Physik verabschiedet, aber ich glaube, das ist eine gute Grundlage. Und berät in einer Beratungsfirma zum Thema Bürgerbeteiligung bei Wissenschaftsfragen. Außerdem promoviert Herr Schrögel extern, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das uns beschäftigen wird, extern an der Universität Stuttgart. Rechts neben mir Herr Professor Frewer. Herr Frewer ist Vorsitzender unserer Kommission zur Erforschung wissenschaftlichen Fehlverhaltens oder zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens seit 2011 und Mitglied seit 2009, glaube ich schon. Herr Frewer arbeitet hier im Institut für Geschichte und Ethik der Medizin. Er hat Medizin, Philosophie und Philosophie studiert und ist gleichzeitig auch noch Geschäftsführer des Klinischen Ethikkomitees an unserer Universitätsklinik und hat eben die Professur für Ethik der Medizin. Neben Herrn Frewer, Herr Professor Streng. Herr Professor Streng ist Strafrechtler. Er hat seit 1991 auch ein, nee, das stimmt nicht, ne?
1991. Doch,
auch schon, ja, stimmt. 91 ein Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie an unserer Universität. Herr Streng kennt sich in diversen Gremien, die Promotionsstipendien vergeben, aus, Ebert-Stiftung, Studienstiftung etc. Und für uns ist er ein sehr wichtiges Mitglied unserer heutigen Runde, unter anderem deswegen, weil er juristisches Mitglied des Leitungsgremiums unserer Graduiertenschule ist. Herzlich willkommen. Ja, und last but not least, Herr Professor Dirk Niefanger. Herr Niefanger ist Germanist, hat seit 2003 einen Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft an unserer Universität inne, hat Germanistik, Philosophie, Soziologie und Politikwissenschaft studiert und ist ebenfalls seit 2011 Mitglied in unserer Kommission zur Untersuchung wissenschaftlichen Fehlverhaltens. So viel zu den Beteiligten. Und nun möchte ich quasi die beiden Ausblicke, die Herr Kötter in seinem ersten Beitrag genannt hat, nämlich erstens, die Universitäten sollen institutionelle Vorkehrungen treffen, damit wissenschaftliches Fehlverhalten möglichst schon im Keime erstickt wird, ansetzen, dann anschließend an der zweiten, wie es mit der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses aussieht. Ja, und bei den institutionellen Vorkehrungen, die Universitäten treffen können, da ist natürlich der beste Ansprechpartner der Präsident. Und insofern möchte ich Herrn Professor Fristi jetzt um seine Stellungnahme bitten.
Ja, vielen Dank, Frau Abedebrin. Ich bin Herrn Kötter sehr dankbar, dass er das ganze Thema breit erstmal aufgestellt hat und nicht nur ausschließlich auf die Promotion konzentriert hat. Einfach deshalb, weil die Möglichkeiten wissenschaftlichen Fehlverhaltens sehr viel weiter sind, als einfach nur zu plagiatieren oder abzuschreiben. Und Herr Frewer als Vorsitzender der Kommission weiß, wovon ich spreche. Es gibt viele Arten von wissenschaftlichen Fehlverhalten und die hängen stark von verschiedenen Bedingungen ab, die in den Fächern sehr unterschiedlich sind, die in der Art, wie gearbeitet wird, sehr unterschiedlich sind. Und die, wenn man mal an die Promotion denkt, zum Beispiel auch davon abhängen, ob intern oder extern promoviert wird. Nun ist das ein Punkt. Ein zweiter Punkt, auf den man Rücksicht nehmen muss, ist die Frage, woher diese Dinge kommen. Die Ökonomisierung hat Herr Kötter sehr intensiv besprochen. Ich denke, Wettbewerb in der Forschung gab es schon immer und die Versuchungen gab es auch schon immer, auch vor 100 Jahren gab es Fälle von Fehlverhalten und von Fälschungen, die im Wettbewerb um die Erkenntnisse und um den Ersten, der ein bestimmtes Ergebnis vorweisen kann, dann auch zu entsprechenden Versuchungen geführt hat. Insofern ist dieses Phänomen nicht neu. Das, was wir heute vorfinden, sind veränderte Rahmenbedingungen. Ich denke zum Beispiel nur an das Internet, das es leichter macht, bestimmte Dinge zu übernehmen, als es früher möglich war. Und der Druck ist in der Tat größer geworden. Der Druck deshalb, weil heute Forschungen in Bereichen, die jetzt hier nicht vertreten sind, ich meine vor allem die Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und so weiter, erstens sehr teuer geworden sind. Wir können heute ohne viel Geld keine wirklichen Erkenntnisse mehr in diesen Bereichen bringen. Zum Zweiten in Teams gearbeitet wird, die in der Regel auch entsprechend verschiedene Beiträge jeweils leisten. Und wo es dann nicht mehr so ganz einfach ist, den Beitrag eines Einzelnen herauszufiltern, die Verantwortung für das Ganze beim Einzelnen zu suchen oder bei der gesamten Gruppe oder wo immer. Und zum Dritten, wir auch davon ausgehen müssen, dass die internationale Wettbewerbssituation sich insofern geändert hat, als heute ein internationaler Markt um die besten Köpfe entstanden ist. Wir merken das täglich, wenn es um die Frage von Berufungen geht aus dem Ausland oder von Wegberufungen ins Ausland und wir heute einem internationalen Wettbewerb unterliegen, der auch, ob man das nun mag oder nicht, von Rankings und von Wettbewerb beherrscht wird. Ich möchte vielleicht zwei, drei Vorbemerkungen machen, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen. Das erste ist, wir müssen ein wenig aufpassen, dass wir vor lauter Diskussion in den Medien, in den verschiedenen Gremien, heute oder gestern im Landtag, letztens in Berlin mit einem großen Forum, wo wir darüber diskutiert haben, mit allen führenden Wissenschaftsgemeinschaften, stark in der Politik verankert, stark in den Wissenschaftsbereichen verankert, Medien verankert, dass wir nicht vor lauter Misstrauen, das sich dadurch irgendwie manifestiert, die Vertrauenskultur zerstören, die sich üblicherweise im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten notwendigerweise auch mit einstellen muss. Ein zweiter Punkt ist, Fehlverhalten ist zunächst einmal immer individuelle Verantwortung und Schuld. Wenn jemand sich fehl verhält, stehen immer Menschen dahinter in der Regel, die auch für diese Verantwortung einstehen müssen. Gleichzeitig, und das ist der dritte Punkt, braucht es, und da gebe ich Herrn Kötter vollkommen recht, institutionelle Vorkehrungen, kollektive Vorkehrungen, um dieses Fehlverhalten erstens so unmöglich wie möglich zu machen, zweitens die Gefahr so groß wie möglich zu machen, dass es entdeckt wird und drittens dann entsprechende Sanktionen auch zur Hand zu haben, mit denen man dann entsprechend umgehen kann. Ich denke, dass wir hier besonders gefordert sind und die Promotion ist, ich darf das vielleicht auch mal auf den Punkt konzentrieren, weil der meisten in der Öffentlichkeit jetzt stand durch den Gutenberg-Fall, sicherlich ein erster Punkt, wo wissenschaftliche Karrieren beginnen. Auch das übrigens eine wichtige Frage. Die Promotion ist nicht der dritte Abschnitt eines Studiums, sondern der erste Abschnitt einer wissenschaftlichen Qualifikation. Deswegen ist es auch hier ganz besonders wichtig, intensiv anzusetzen, weil sich dort der Ethos dann auch einstellt, der natürlich schon im Studium gebildet werden muss, weil dort die Grundlagen gelegt werden in Masterarbeiten, in Bachelorarbeiten. Und dort müssen wir ansetzen, institutionell also, um entsprechende Vorkehrungen zu leisten. Das tun wir, indem wir unabhängig von dem, was in der Vergangenheit ohnehin schon passiert ist und was auch einen entsprechenden Druck der Entdeckung auch nach sich zieht, nämlich dass Wissenschaft an sich aufmerksam ist, sonst wären auch diese Dinge nicht ans Tageslicht gekommen, wie wir sie heute erleben. Dass unabhängig davon wir versuchen müssen, von uns aus die Dinge anzugehen. Das betrifft die Frage strukturierter Promotionen, das betrifft die Frage der Zulassung. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Promovierende wir an einer solchen Universität haben. Deutschlandweit wissen wir es nicht. Warum? Weil die Erfassung in der Regel erst erfolgt, wenn die Promotion zum Abschluss zieht. Also wir müssen aber wissen, wer promoviert, damit wir auch entsprechend dort in diesem System befindlichen betreuen können. Es geht um die Frage, wie strukturiert man, wie entschieden Mentorenprogramme, welchen Status haben Promovierende in einer Universität? Sind sie ein Mitglied oder werden sie behandelt? Die kommen einmal, sagen, ich möchte gerne ein Thema, sagt der Professor, ja, bekommen Sie, können wir uns darüber unterhalten, dieses Thema wäre nicht schlecht und 4 Jahre kommt er und legt seine Arbeit vor. So etwas kann und sollte üblicherweise nicht passieren dürfen. Es geht darum, dass bestimmte Gutachterpaarungen, die sich eingespielt haben, im Grunde nicht in dieser Form sein dürften. Es geht darum, auch die Verantwortung nicht nur bei den Promovierenden oder bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs oder nachher beim Wissenschaftler zu sehen, sondern auch bei denen, die verarbeiten, vergeben, Betreuungsverhältnisse aufbauen. Wir haben also eine Vielzahl von Möglichkeiten, hier einzugehen und das, was jetzt im Landtag gerade gestern verabschiedet wurde im Hochschulausschuss, dass wir eidesstattliche Erklärungen aufnehmen, haben wir praktisch überall, dass wir digitalisiert die Arbeiten abzugeben haben, haben wir etabliert oder sind dabei, es zu etablieren, wobei man sich auch da nicht doch nur machen darf, dass man wirklich damit alles erschlägt. Die besten Softwareprodukte für zur Entdeckung von Plagiaten entdecken maximal 60-70%. Aber entscheidend ist, dass es diese gibt und dass die Gefahr besteht, dass man erwischt wird. Ökonomisch gesehen ist weniger wichtig die Strafe, als vielmehr wichtig, dass die Gefahr groß ist, das Risiko groß ist, dass man erwischt wird. Und wenn das groß genug ist, dann ist auch der Schutzfaktor schon relativ stark, was das Vorhergehende angeht. Wir sind also in vielfacher Weise auf dem Weg und haben auch vieles schon in der Vergangenheit etabliert, was vielleicht gar nicht so bekannt war in den Promotionsordnungen und so weiter. Damit möchte ich erstmal schließen und das Wort an Anne übergeben.
Vielen Dank, Herr Kruske. Also nochmal zusammenfassend, es gibt schon einige Aktivitäten an dieser Universität, auch bevor die Prominentenfälle bekannt geworden sind. Digitalisierung, Software zur Entdeckung von Fehlern bzw. Plagiaten ist eine Möglichkeit, aber sicherlich nicht nur eine von vielen. Und sehr viel wichtiger ist natürlich die intensive Zusammenarbeit zwischen Betreuer und betreuter Person. Und dass jemand einmal kommt und nach vier Jahren seine Arbeit abgibt, das darf wirklich nicht mehr der Fall sein. Ich würde gerne als erstes Herrn Freber fragen. Herr Freber ist ja jetzt seit einiger Zeit der Vorsitzende unserer Kommission und Herr Kötter hat von der Erosion des wissenschaftlichen Ethos gesprochen und ich würde Sie gerne fragen, ob Sie auch glauben, dass es eine Erosion des wissenschaftlichen Ethos gibt, das heißt, dass die Zahl der Plagiatsfälle, die Zahl der wissenschaftlichen Fehlverhaltensweisen zugenommen hat oder ist es auch eine Frage der Aufmerksamkeit gegenüber dieser Thematik?
Tja, vielen Dank für die große, breite und auch sehr anspruchsvolle Frage. Das muss man fairerweise einräumen, dass hier ein Experte für Geologie oder Bodenentwicklung, was Erosionsprozesse betrifft, nicht in der Runde ist. Also die Quantifizierung von Erosion müsste natürlich wissenschaftlich präzise gefasst werden. Aber ich würde Herrn Dr. Kötter sehr recht geben in seiner Gesamtdiagnose, dass wir eine Zunahme dieser Probleme haben. Und auch da ist Wissenschaft sehr gut und präzise und kann diese Mechanismen, diese Entwicklungsprozesse auch messbar machen. Herr Kötter hat die Hitliste aus dem weltweit bekannten Magazin Science genannt. Vielleicht kann man das um die auch Negativliste etwa, die vor kurzem in einer anderen Zeitschrift publiziert worden ist, ergänzen, nämlich die Zahl der Retractions, also der Rücknahmen, des Zurückziehens von Artikeln, steigt überproportional. Da sind natürlich einige Rahmenbedingungen genauer anzusehen. Auch das gesamte wissenschaftliche Publizieren nimmt zu. Also wir werden alle immer kreativer oder jedenfalls gibt es immer mehr Publikationen. Überproportional mehr steigen aber eben auch die Zurücknahmen, die in vielfacher Hinsicht natürlich Gegenstand und Beleg sind für Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Also das ist sicherlich ein weiteres Indiz dafür, dass die Diagnose stimmt, dass es ein Problemfeld ist, von dem in der Öffentlichkeit nur die Spitze des Eisberges immer bekannt wird, mit prominenten Politikern oder anderen Fällen. Wir müssen sicherlich in der Breite und in der Praxis auf die Qualität der Arbeit achten. Ich gebe auch Herrn Grüske absolut recht, das Spektrum von wissenschaftlichem Fehlverhalten ist wirklich auch nahezu unerschöpflich, was Kreativität in Anführungszeichen betrifft. Es sind nicht nur die drei klassischen großen FFPs, also das Falsification, Fabrication and Plagiarism im Englischen, das Falsifizieren, das Fälschen von Daten, das Fabrizieren, also das ganze Erfinden von wissenschaftlichen Inhalten oder eben das klassische Plagiat. Das sind die drei großen Formen, die am häufigsten anzutreffen sind, aber wir haben darüber hinaus ein sehr breites Spektrum, was von auch Sabotage in Wissenschaftsbereichen bis hin zu sublimen Betrugsfällen ein weites Spektrum wirklich annimmt. Ja, wenn wir jetzt die Fragestellung unseres heutigen Abends gute wissenschaftliche Praxis auf die Friedrich-Alexander-Universität beziehen wollen, dann sind die Initiativen, die hier angegangen werden, sicherlich hervorzuheben. Herr Grüske war gerade als Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz bei einer großen Veranstaltung der sogenannten Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Berlin, bei der eben dasselbe Thema gute wissenschaftliche Praxis in verschiedensten Facetten diskutiert wurde. Quintessenz, wir brauchen, und das würde ich auch für die FAU so unterschreiben, das versuchen wir brauchen eine Qualitätsoffensive. Es kann nicht so weitergehen, wir müssen auch an diesen Fällen, die wir erlebt haben, kritische Lehren ziehen und wir müssen fördern, wir müssen aber auch Standards fordern und damit auch die Kultur unserer Wissenschaft, die wir hier leisten, in verschiedenen Bereichen sichern.
Genau. Damit haben Sie mir gleich das nächste Stichwort geliefert, Herr Freber. Ich wollte jetzt als nächstes nämlich auch auf die Qualitätsoffensive eingehen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich und sicherlich viele andere Wissenschaftler auch nicht irgendwelche neuen Broschüren bekommen und lesen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der Leibniz-Gesellschaft, vom Hochschulverband etc., wo es um die sogenannte Qualitätsoffensive geht, also darum, was können wir tun, um auch im Sinne des Vertrauens, das Herr Kruske angesprochen hat, wir sind ja Gott sei Dank nicht alle Fälscher, sondern nur ein ganz kleiner Teil, was können wir aber tun, um eben das Vertrauen auch in die Wissenschaft herzustellen und dafür zu sorgen, dass unsere Nachwuchswissenschaftler und alle, die in der Wissenschaft tätig sind, auch entsprechend arbeiten können. Da wollte ich jetzt meine Frage an Herrn Niefanger richten. Herr Niefanger ist ja Vertreter der Geisteswissenschaften, in denen diese Teamarbeit teilweise schon gegeben ist, aber noch nicht in dem Maße wie vielleicht in den technischen Fächern oder naturwissenschaftlichen Fächern. Und meine Frage an Sie wäre im Sinne der Qualitätsoffensive, was kann der einzelne Hochschullehrer tun, wenn er seine Doktoranden fördert? Wie kann er dafür sorgen, dass, oder Sie, dass Mindeststandards eingehalten werden? Wie sehen Sie vielleicht in Zukunft eine veränderte Form der Betreuer, Betreuungskultur für Promotionen?
Ja, da kann man an verschiedenen Stellen ansetzen und das wird auch zum großen Teil schon gemacht. Man kann die alte Form der Doktorandenkolloquien natürlich professionalisieren und institutionalisieren, verpflichtend machen. Das wird auch gemacht. Wir haben in den Geisteswissenschaften, in der Philosophischen Fakultät ja auch jetzt eine Graduiertenschule, wo wir verpflichtende Lehrveranstaltungen haben, auch Lehrveranstaltungen, die das eigene methodische Arbeiten reflektieren, also zwei verschiedene Sorten von Lehrveranstaltungen, die das sicherstellen. Wir haben Doktorandenkolloquien auch dort institutionalisiert, und zwar fächerübergreifend, wo die Arbeiten vorgestellt werden müssen und diskutiert werden müssen. Das ist auch ein Punkt, der in den Geisteswissenschaften vielleicht sowieso oder vielleicht auch noch wichtiger ist als in anderen Fächern, die Frage der Darstellung. Ich glaube, eine große Gefahr auch des wissenschaftlichen Fehlverhaltens in den Geisteswissenschaften besteht ja darin, Ergebnisse so darzustellen, dass man die Fälle von Fehlverhalten nicht so gut sieht, dass es andere erkennen. Also die alten rhetorischen Prinzipien von Klarheit und Deutlichkeit, Verständlichkeit, Angemessenheit, sachgemäße Darstellung, das sind so Sachen, die gerade für die Geisteswissenschaften enorm wichtig sind. Denn auch da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren erlebt, dass durch eine bestimmte Art der Darstellung auch Ergebnisse verdunkelt werden können oder Ergebnisse so gestaltet werden können, dass sie nicht sichtbar werden. In Bezug auf das Internet gibt es auch Vorteile für die Geisteswissenschaften. Da muss man auch darauf hinweisen und mit den jungen Leuten arbeiten. Das Internet bietet jetzt auch in den Geisteswissenschaften gute Möglichkeiten, Quellen zu überprüfen, auch für andere, das früher nicht so stark gegeben war. Wenn der Historiker früher ins Archiv gegangen ist, da hat er die Quelle angeguckt und danach hat die 10 Jahre kein weiterer mehr angeguckt. Ganz einfach, weil das mit einem riesigen Aufwand verbunden ist. Wenn die Quelle jetzt im Internet steht, ist die für jeden sichtbar. Das heißt, die Fehllektüre der Quelle oder das Übersehen von bestimmten Fakten in den Quellen wird jetzt deutlich sichtbarer. Und das führt dazu, dass man viel stärker kommunizieren kann darüber und muss auch darüber. Und das setzt dann so Kontrollmechanismen frei. Und gerade daraufhin, also mit einem bewussten Umgang mit solchen neuen Ressourcen, solchen neuen technischen Möglichkeiten, daraufhin müssen wir auch schulen.
Vielen Dank. Es ist ja sicherlich auch immer ein Problem der Quantität, also wie viele Doktoranden, Doktorandinnen man zu betreuen hat. Aber ein ganz wichtiger Ansatz ist, dass sie stärker eingebunden werden in Form von Kolloquien, in Form von regelmäßigen Konsultationen und so weiter. Und da habe ich dann natürlich sofort mein Stichwort an Frau Dr. Meyer, die Leiterin unserer Graduiertenschule. Hier ist ja an der FAU in letzter Zeit sehr viel entstanden, auch im Zusammenhang mit der überhaupt erstmal der Erfassung der Doktoranden. Meine Frage an Sie wäre eine doppelte. Erstens mal generell, was die Graduiertenschule hinsichtlich der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auch im Hinblick auf die Vermeidung von wissenschaftlichem Fehlverhalten leisten kann. Und zweitens spezieller noch, wie Sie speziell mit externen Promotionen umgehen und inwiefern Sie sehen, was es hier auch noch bei externen Promotionen für Besonderheiten gibt. Denn Herr Kruske sagte vorhin, die Promotion ist der erste Abschnitt einer wissenschaftlichen Qualifikation. Das sollte sie sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer der Fall ist. Auch das ist sicherlich ein Thema, über das man nochmal sprechen müsste. Aber die Frage an Sie, was tut die Graduiertenschule generell und was kann sie auch speziell für externe Doktorandinnen und Doktoranden tun, um diese Thematik ins Bewusstsein zu rücken?
Also vielen Dank. Das Thema Erfassung der Doktoranden ist ein ganz zentrales Thema, ist gar keine Frage. Also erst wenn wir wissen, wer bei uns promoviert, können wir auch da entsprechende Maßnahmen einleiten. Also es geht tatsächlich darum, dass man von Beginn des Promotionsvorhabens bis zum Ende, bis zur Eröffnung des Verfahrens oder bis zum Ableisten der Prüfung eine Kommunikation vorhanden ist. Und für diese Kommunikation müssen wir wissen, wer promoviert. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Entwicklung auch der letzten Monate und Jahre, dass man sich eben dieser Thematik überhaupt bewusst wird. Das ist ein Thema. Diese Kommunikation bewirkt auch, dass wir so Themen wie das wissenschaftliche Fehlverhalten überhaupt erst thematisieren können. Und deswegen haben wir auch in diesem Semester einen Semesterschwerpunkt ausgerufen und beschäftigen uns auch sehr intensiv mit dem Thema der guten wissenschaftlichen Praxis, auch in Zusammenarbeit mit der Kommission zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Und dass man überhaupt darüber sprechen kann, dass man das thematisiert, dass man sagt, das ist ein Thema, das betrifft auch die Doktoranden und darüber kann man sprechen und wir bieten auch entsprechende Foren und Anlaufstellen. Das ist, glaube ich, eine Form, wie man zumindest eine Plattform dafür eröffnet, dass er nicht allein damit einhergehen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und das betrifft auch alle die Personen, die gar keine Absicht haben, sich wissenschaftlich fehl zu verhalten, sondern denen einfach die Information fehlt. Also diese Zielgruppe können wir bedienen. Die Zielgruppe, die wirklich eine kriminelle Energie hat und die Absicht hat, wirklich was zu ändern, was die Person nicht ändern darf, da muss man natürlich mit institutionellen Maßnahmen greifen. Das hat Herr Professor Krüske im Vorfeld schon angesprochen. Und da ist auch die Verantwortung der Wissenschaftler gefragt. Ne? Also diese wissenschaftliche Selbstkontrolle muss funktionieren. Und dafür versuchen wir auch, die Mechanismen, die Strukturen bereitzustellen, unter anderem zum Beispiel, indem wir im Rahmen des Leitungsgremiums der Graduiertenschule sehr viele Qualitätsstandards diskutieren und versuchen auch, die Fakultäten untereinander ins Gespräch zu bringen, welche Maßnahmen wo greifen und was man eben auch noch weiter verbessern kann. Die externen Doktoranden sind natürlich eine besondere Zielgruppe, weil diese enge Anbindung in der Regel nicht so einfach ist. Und auch da diskutieren wir sehr viele verschiedene Maßnahmen, wie man die besser greifen kann. Gerade für die ist es auch wichtig, dass man sie erfassen kann, dass man diese Kommunikation möglichst durchlaufen von Beginn bis zum Ende der Promotion auch aufrechterhalten kann. Und ich glaube auch, dass die FAU da schon einen entscheidenden Schritt auch getan hat, indem sie die Grundordnung der Universität geändert hat und diese Personen auch explizit als Mitglieder aufgenommen hat. Und ich denke mal, damit bewegen wir uns schon in die richtige Richtung, dass man die enger einbindet und auch in diesen Kommunikationsprozess besser einbinden kann.
Mhm. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gleich anschließen und Sie fragen, Herr Schlögl, Sie sind ja ein externer Doktorand. Mhm. Erstens und zweitens haben Sie Erfahrungen gesammelt, sowohl hier bei uns an der FAU als auch in den USA. Wie beurteilen Sie jetzt einmal aufgrund Ihrer internationalen Erfahrung die Thematik, die wir besprechen? Und zweitens, was wünschen Sie sich als externer Doktorand zum Beispiel von einer Graduiertenschule?
Okay, dann möchte ich gerne mit der ersten Frage einsteigen, mhm, zu den kulturellen Unterschieden. Mhm. Ich denke, kulturell ist da schon das richtige Stichwort, hatten Sie vorhin ja auch ins Gespräch gebracht. Ich denke, dass es nicht nur eine Frage von Institutionen ist und von Ethos, sondern auch eine Frage von Kultur. In dieser Gutenberg-Diskussion war es ja oft in der Öffentlichkeit, also gerade von Unterstützern, naja, wir haben doch alle in der Schule mal abgeschrieben, das ist ja in Ordnung. Wo findet dann dieser Wandel statt? In der Schule, ja, da ist man der Schüler gegen den Lehrer und wenn man am Ende dann die gute Note bekommen hat, dann zählt es. Weil das ist ja am Ende das messbare Ergebnis. Da interessiert es niemanden, ob man das, wenn es nicht rauskommt, wie das nun zustande gekommen ist, sondern die messbare Note ist am Ende der Fall. Und ich denke, da muss man aufpassen, dass es in der universitären Entwicklung auch so bleibt, dass ich die richtigen Anreize setze, wenn es darum geht, Modulnoten, wenn es nur darum geht, ich brauche noch einen Notenkommapunkt besser, es ist gar keine Frage, wie das zustande kommt, wenn das der einzige Anreiz ist, der immer wieder kommuniziert wird, dann ermutigt man natürlich auch entsprechendes Fehlverhalten, auch unterschwellig. Und ich habe auch in den USA Ähnliches erlebt, natürlich jetzt keinen dramatischen Fall, aber wenn man eben merkt, ja, es ist ein sehr hoher Leistungsdruck da, es werden sehr viele Paper gefordert, sehr viele Aufsätze und man weiß, der Professor, die Professorin hat eigentlich gar nicht die Zeit, die durchzulesen, selbst der Assistent, die Assistentin, die schauen da mal kurz drüber und dann wird es so nach dem Abstract gegradet, dann geben sich viele Leute auf der dritten Seite auch keine Mühe mehr, weil sie wissen genau, die Deadline ist heute, ich muss die erste Seite gut machen, der Rest ist gar nicht so wichtig, ich konzentriere mich danach wieder drauf, auf die nächste Prüfung schon wieder zu vorbereiten. Und das ist eben die Frage, wie kann ich die richtigen Incentives setzen, um da auch eine Kultur zu schaffen, dass man das auch akzeptiert als Studierender, sagt, oder als Promovent, als Promovendin, es lohnt sich auch, wenn ich eben nicht nur merke, okay, es interessiert eigentlich gar keinen, wie gut ich hier forsche oder nicht, weil alle Leute interessiert nur, was dann am Ende gut rauskommt. Und es geht ja dann weiter, ich will die Liste jetzt gar nicht weitermachen, zum DFG-Antrag, es interessiert keinen, was ich mir wirklich gut dabei gedacht habe, Hauptsache ich verkaufe es gut, das wurde ja vorhin auch dargestellt, ich verspreche was Gutes.
Ja, und mittlerweile ein bisschen anders.
Aber gut, ich meine, die Richtung möchte ich hier gar nicht weitergehen. Mhm. Vielleicht dann hier, können wir später noch vertiefen, auf Ihre zweite Frage einzugehen, als externer Promovent, ist bei mir jetzt wieder ein bisschen ein Sonderfall, weil ich auch in einem Projekt für meine Firma arbeite, mit diesem Professor zusammen, quasi für die Durchführung und das Ganze wissenschaftlich begleite durch meine Promotion. Das heißt, ich habe da schon einen regelmäßigeren Austausch durch das Projekt an sich und setze dann da parallel dazu die wissenschaftliche Begleitung der Untersuchung der Ergebnisse und Auswirkungen dieses Projekts. Aber ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es klingt abgedroschen, wurde schon 100-mal gesagt und auch in dieser Runde bestimmt schon 3-mal, aber ich denke, man kann da noch eins draufsetzen, ist es tatsächlich Kontakt fördern und Möglichkeiten auch zu bieten für externe Promoventen und den Professoren, den Professorinnen ans Herz zu legen, auch da aktiv nachzufragen. Nicht nur ein verpflichtendes Doktorandenkolloquium, auch da, wenn man merkt, naja gut, da interessiert es gar keinen, ist der Professor, die Professorin vielleicht hinten drin und korrigieren dabei dann schon den nächsten Abstract und vorne erzählt irgendjemand irgendwas. Da muss man natürlich auch da wieder die richtige Anreize setzen. Nein, da interessiert sich jemand dafür, da werde ich auch gefordert.
Okay, vielen Dank. Also ich möchte gerade nur noch mal bezüglich DFG feststellen, die DFG hat ja ihre Standards jetzt insofern ein bisschen geändert. Früher musste man immer seine ewig lange Literaturliste dazulegen, wenn man einen Projektantrag gestellt hat. Jetzt soll man seine besten 3 Papers nennen. Und anhand derer wird beurteilt. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
5.
Okay, aber jetzt möchte ich natürlich noch Herrn Streng fragen. Und zwar, Herr Kruske hat schon die eidesstattliche Erklärung angesprochen, die ja im Landtag diskutiert worden ist. Und ich wollte Sie gerne fragen, in Ihrer Funktion als der juristische Experte in unserer Runde, was halten Sie von der eidesstattlichen Erklärung? Nochmal als Erläuterung für Sie alle. Es ist ja auch im Zusammenhang mit der Gutenberg-Geschichte immer wieder gesagt worden, er hat damals keine eidesstattliche Erklärung abgeben müssen. Und wenn in der Dissertation hinten drin immer eine eidesstattliche Erklärung verlangt würde, dann wäre da schon mal ein gewisser Riegel vorgeschoben. Mich interessiert Ihre Meinung dazu.
Ja, Herr Rönnitz, ich bin zwar Strafrechtler, glaube aber, dass das Strafrecht in diesem Bereich wenig hilft. Die Folgen des Entzugs eines Doktortitels sind so gravierend, sozial so gravierend, das haben wir gesehen am Fall Gutenberg. Ich habe es auch in anderen Fällen gesehen, wo Leute auf ihrem Praxisschild Anwaltskanzlei mit Doktor so und so firmierten. Und nach Entzug des Doktortitels war das eine Katastrophe. Das wissen im Prinzip auch alle. Deswegen glaube ich, die Strafe folgt hier aus dem Entzug des Titels und nicht aus strafrechtlichen Dimensionen. Von daher glaube ich, man sollte als Wissenschaftsbetrieb auf die eigenen Mittel vertrauen und nicht glauben, dass man mit dem Strafrecht arbeiten muss. Ich will auch durchaus noch ein Bedenken vorbringen, dass die Produktivität des Strafrechts in dem Zusammenhang betrifft. Ich halte es nicht nur für überflüssig, sondern auch nachgerade für gefährlich. Wenn man die Versicherung an Eidesstatt verlangt, und dann im Falle eines möglichen Verstoßes gegen die Wahrheitspflicht in dem Rahmen dann Anzeige erstattet, dann wird das für den Richter ausgesprochen schwierig. Denn was war denn die Erklärung in der Versicherung an Eidesstatt? Ja, dass man, wie es hier so vorformuliert ist im Bayerischen Hochschulgesetz, dass eine eigenständige wissenschaftliche Leistung erbracht ist. Aber um Gottes Willen, was ist denn damit gemeint? Eigenständig könnte ja auch sein, dass man eigenständig aus vielen anderen Werken kopiert und das neu zusammenkomponiert, dann ist das ja auch irgendwie eigenständig. Also das ist sehr unbestimmt, wie auch immer man das fasst. Und wir haben im Strafrecht ein eisernes Prinzip, das in der Verfassung auch niedergelegt, Bestimmtheitsgrundsatz. Man darf dann bestraft werden, wenn ganz klar ist, was strafbar ist. Und dieses verschwimmt in diesem Gelände, wo jede Disziplin eigene Vorstellungen von richtigem Verhalten hat. Die einen zitieren außerordentlich akribisch, die anderen reicht es, wenn man einen Hinweis gibt, aus welchem Werk das ist. Wir haben keine einheitlichen Standards. Und dies bedeutet, dass dann vielfach die Angeklagten freigesprochen werden. Und was bedeutet das für die Universitäten? Wenn der Freispruch da ist, dann hat man alle Mühe, noch jemandem den Doktortitel zu entziehen. Also es könnte sein, dass die Einschaltung des Strafrechts kontraproduktiv wird und dem praktisch der Selbstreinigung der Wissenschaft im Wege steht. Das andere, was man jetzt wieder im Bayerischen Landtag mitgekriegt hat und wie es teils auch von der juristischen Fakultätentag vorgeschlagen worden ist, ist ganz schnell hingedacht, aber nicht richtig. Und es sind mehr so eine plakative Politik für die Öffentlichkeit. Wir tun ja alles, aber man tut manchmal auch das Falsche.
Mhm, vielen Dank. Jetzt bin ich gefragt worden, ob wir um 9 schon anfangen wollen, auch Fragen aus dem Plenum zuzulassen, aber ich würde vielleicht gerne noch eine Runde kurz diskutieren. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die Promotionen. Ich selber bin ja seit längerer Zeit Ombudsfrau dieser Universität und bin insofern viel befasst mit unterschiedlichen Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Vorfeld. Also ich muss quasi im Vorfeld prüfen, ob ein bestimmter Verdacht dann in die Kommission gegeben wird. Und in dieser Arbeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass es ein weiteres großes Problem gibt, und das ist das Problem der Whistleblower. Also als Whistleblower bezeichnet man eben die Personen, die ein Fehlverhalten aufdecken. Also die zum Beispiel sagen, an diesem Arbeitsplatz läuft irgendwas schief. Und dann im Zweifelsfall also auch einen Kollegen oder einen Vorgesetzten anschwärzen. Und es ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir brauchen diese Whistleblower auf der einen Seite. Und in den USA, weiß ich, sind Whistleblower sehr viel stärker geschützt durch das Gesetz. Also da wird man zum Teil richtig aufgefordert, Whistleblower zu sein. Ich erinnere mich, ich war letztes Jahr in den USA und da habe ich an der Straße ein Schild gesehen. Da stand, man sollte also Leute, die zu schnell fahren, der nächsten Polizeistelle mitteilen. Großes Schild an der Straße. Also völlig andere Situation als bei uns. Ich halte das für etwas übertrieben, aber die Frage ist wirklich, wie gehen wir mit Whistleblowern um? Und wie können wir Whistleblower auch schützen? Weil sie ja teilweise wirklich einerseits schützen, andererseits natürlich auch davor darauf achten, dass es nicht Leute sind, die einfach ohne Grund oder aufgrund persönlicher Animositäten andere anschwärzen. Ich würde das gerne auch nochmal Herrn Kruske fragen.
Es ist in der Tat eine Gratwanderung bezeichnen. Einerseits, Sie haben es gesagt, sind Whistleblower notwendig, damit Dinge aufgedeckt werden. Wenn jemand aufmerksam macht auf einen Fehler, den man entdeckt, dann kommt auch nichts raus. Es gibt inzwischen professionelle Plagiatsjäger, wie sie sich nennen, Hunderte. Es gibt welche, die auch sich wissenschaftlich sozusagen als Plagiatsjäger bezeichnen. Es gibt die Gruppe derjenigen, die aus Sendungs- und Missionsbewusstsein grundsätzlich alles durchsuchen, was immer sie finden, um dann andere entsprechend zu beklagen. Ich denke, das ist alles insofern völlig unerheblich für die Frage, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt oder nicht, weil am Ende geprüft werden muss, ob wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt. Und wenn da eine Anmerkung kommt, dann ist es völlig unerheblich, woher die kommt. Ob die von einem offiziellen Plagiatsjäger kommt, ob das von einem kommt, der feststellt oder die feststellt, dass aus ihrer Arbeit abgeschrieben wurde und sich dann meldet. Oder wie immer, da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, wie aufgeklärt wird. Ich halte es dann allerdings für problematisch, wenn, und das sind vor allem diejenigen, die das, wie soll ich sagen, missionsgetrieben machen, die gibt es, die irgendwann mal selbst sich fälschlicherweise oder wie immer angeklagt und dann in einer ganz anderen Form diskutieren. Wenn diese einen Anfangsverdacht, der durch niemand bisher in irgendeiner Form überprüft wurde, auch nicht durch Kommission oder sonst irgendwas, in die weite Runde werfen und damit den Namen eines Wissenschaftlers zunächst einmal in seiner gesamten Community, und das geht ja heute über E-Mail und so weiter sehr leicht, über die entsprechenden Verteiler, DFG angefangen bis hin zu dem gesamten Umfeld, entsprechend anschwärzen. Anschwärzen in Anführungsstrichen. Wenn das berechtigt ist und es hinterher in der Gemeinschaft auch tatsächlich so ist, dann wird das auch entsprechend ohnehin kommuniziert. Dann muss jemand zum Beispiel eine Arbeit zurückziehen, Retraction, wie Herr Freber vorhin meinte. Und da muss man auch entsprechende Maßnahmen dann auch praktisch mittragen oder erdulden, wie immer es geht. Das Problem besteht darin, wenn ungerechtfertigt angeschuldigt wird und ein Anfangsverdacht zum Rufmord wird. Und dann habe ich ein Problem damit, weil dann die Grenzen überschritten werden. Einerseits, andererseits, wie gesagt, brauchen wir diejenigen, die aufpassen und die Dinge ans Licht bringen. Sonst hätten ihre Kommissionen nichts mehr zu tun unter Umständen. Und der wissenschaftliche Mechanismus der Kontrolle braucht eben einfach auch diese Art. Und was mich im Moment etwas umtreibt, ist, dass es eben offensichtlich viele Menschen gibt, die diese Grenzen überschreiten, die also nicht jetzt einer Kommission eine Mitteilung machen und sagen, da habe ich jemand, schaut da mal hin, sondern die einen Rufmord begehen, in Anführungsstrichen, und ein anderer, der dann davon betroffen ist, ganz schwer nur wehren kann, aus einer Defensivsituation heraus, sehr schwierig ist das wieder zu heilen. Und ich denke, da haben wir bisher keine Mechanismen, um dieses wenigstens einigermaßen in Schranken zu halten.
Herr Freber, was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung mit der Kommission jetzt? Was würden Sie sich noch wünschen, um diese ganze Thematik ab? Whistleblower jetzt auf der einen Seite natürlich Leute, die anschwärzen, die wollen wir nicht haben. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich an einen Fall, den fand ich sehr tragisch. Da hat jemand wirklich etwas aufgedeckt, was Fehlverhalten war. Und der war dann hinterher in seiner Scientific Community unten durch. Der hat keinen Job mehr bekommen. Wo sehen Sie da Möglichkeiten?
Ja, es ist ein sehr breites und auch ambivalentes Themengebiet. Da gebe ich Ihnen recht. Der Whistleblower ist in Deutschland, in Europa erst in den letzten Jahren eigentlich in der Breite bekannt geworden, während er in Amerika fast schon eine Tradition ist, eine Kultur und auch als kritische Instanz hochgehalten wird. Ich denke, es ist eher die schwierige Frage, wie unser Wissenschaftssystem aufgebaut ist, weil die Anzeige eines möglichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens, das Whistleblowing im eigentlichen Sinne, natürlich innerhalb von Hierarchien passiert. Das große Problem, nehmen wir etwa die klassischen Skandale, die in den letzten Jahren die Medizin, die Lebenswissenschaften betroffen haben, war ja, dass Whistleblower in der Regel als Doktoranden, als abhängige wissenschaftliche Mitarbeiter Fehlverhalten beobachtet oder erstmal bemerkt und verfolgt haben, aber dann natürlich in den Hierarchien ihrer Betreuungsverhältnisse oder in den Karrierezwängen stecken, die mögliche Anzeigen, mögliche weitere Verfolgung von diesen Anwürfen oder Verdachtsmomenten schwierig machen. Also ein großes Feld, Whistleblower, ich gebe auch ein Grüßgerecht, ist ein fließender Begriff, und ich habe mit Interesse gehört, dass Frau Dr. Meyer Expertin ist für die Motivation bei Computerspielen. Auch da hat die Öffentlichkeit unseres Global Village, der Internetgemeinde, natürlich neue Verlockungen und Verheißungen, aber auch neue Gefahren geschaffen. Auch hier ist die Integrität, auch die Sicherheit eines Verfahrens, etwa durch unsere Kommission, zu gewährleisten, um falsche oder zu frühe Beschuldigungen oder Vorverurteilungen im Rahmen der Internetgemeinde zu vermeiden. Auch das ist ein überschießendes Phänomen im Bereich des Whistleblowing, wo wir sehr genau die gesamte Kultur unseres Wissenschaftssystems und natürlich der Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis beobachten müssen.
Genau. Jetzt haben wir eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Wenn man diese Dinge nicht öffentlich diskutiert, dann werden an den Universitäten, wo wir das nicht öffentlich gemacht haben, weil es kleine Fälle sind, weil es unbedeutende Persönlichkeiten sind, dann werden genau diese Fälle noch nicht einmal die Kommission eingesetzt, um die Sache zu überprüfen. Also meine Erfahrung ist, wenn Sie was haben und Sie machen es nicht öffentlich, dann wird die Universität gar nicht, die setzt sich gar nicht in Bewegung. Und ich habe noch eine Frage auch gleich zwischen rein, weil das wollte ich eigentlich erst später stellen. Wie viele Fälle von Doktortitelentzug gab es denn an der FAU in den letzten 10 Jahren und wie viele Plagiatsfälle haben Sie in den letzten 3-4 Jahren vielleicht aufgedeckt? Das wäre vielleicht auch interessant für das Publikum zu wissen, dass man ungefähr die Dimension auch mal kennt. Was leisten Sie in dem Bereich? Was passiert da? Tun Sie auch rückwirkend irgendwelche Sachen anschauen, wenn irgendwas ist oder wenn irgendwie mal hört, bei dem Professor war es besonders leicht? Das wäre sehr interessant, vielleicht auch da was zu wissen. Aus meiner Erfahrung, aus den vielen Promotionen, die ich mir angeschaut habe im letzten Jahr, ist es auch so, dass es gar nicht so darum geht, ist das jetzt ein Plagiat oder sonst was? Ich habe so und so viele Dissertationen gelesen, die einfach nur schlecht sind.
Weil ich glaube, das ist ein sehr weites Feld, was Sie jetzt ansprechen, die Qualitätsstandards bei Dissertationen, die nicht eine Fälschung sind. Da gibt es sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen und auch teilweise sehr unterschiedliche Standards. Das ist schon so. Aber die Frage, also ich kann die Frage nicht beantworten, wie viele Doktortitel aberkannt worden sind. Ich kann das zu den Plagiatsfällen sagen, aber wissen Sie das, Herr Kuske?
Also wenn ich das, wir haben mal umgefragt bei unseren Fakultäten, es ist an keiner Fakultät ein Fall bekannt, dass wegen Plagiatvorwürfen, es gab immer wieder Fälle, wo etwas untersucht wurde, die aber so gravierend waren, dass man eine Doktorarbeit aberkennen musste. Ich selber hatte einen Fall, als ich Dekan war an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, da haben wir einen Doktortitel aberkannt, aber nicht wegen Plagiat, sondern wegen Unwürdigkeit. Deshalb, weil der Diplomkaufmann seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, dass er Banken überfallen hat, bewaffnet. Und er hat irgendwie das mit der Gewinnmaximierung falsch verstanden, glaube ich. Und hat dabei, wie gesagt, auch Waffengewalt eingesetzt und auch Geiseln genommen und so weiter. Hat ein Zuchthaus bekommen über 10 Jahre und in diesem Verfahren wurde ihm das dann aberkannt. Aber das war ein Sonderfall. Andere Fälle gibt es bis aus meiner Sicht nicht, was diese, also wie gesagt, was die Aberkennung angeht. Es gibt natürlich Fälle, wo Einzelpersonen dann mal in die Kommission geraten. Ist Ihnen ein Fall bekannt, Herr Frieber?
In den letzten 3 Jahren haben wir meines Wissens keine Aberkennung, was nicht heißt, dass nicht eine Reihe von Anfragen laufen. Also eine etwa kleinere zweistellige Zahl, wobei Frau Able-Breben, Sie bekommen ja als Ombudsfrau einen Gutteil schon im Vorfeld. Man muss natürlich sehen, dass da ein weites Spektrum vorhanden ist von kleineren, mittleren, größeren, langwierigen Anfragen. Also das ist wirklich eine breite Palette. Glücklicherweise lassen sich auch viele Dinge im Vorfeld beilegen und ist auch, ich würde das nicht ganz so negativ sehen, es hat auch nichts mit Vertuschen oder einem Teppichkehren zu tun. Glücklicherweise kann auch mal eine Vermittlung oder eine kreative Idee zur Wahrnehmung von Überrichten gesehen werden, wenn jetzt sich jemand als Autor etwa missbehandelt oder schlecht behandelt gefühlt hat. Also es gibt es nicht immer und es muss auch nicht immer alles in der Öffentlichkeit und Presse landen und wahrscheinlich sind die genannten Fälle, die jetzt an anderen Universitäten nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, nur deswegen in den Hintergrund geraten, weil manche prominente Fälle so lange und intensiv und immer wieder oder fast ein Comeback erleben und deswegen da die Diskussion sehr breit ist. Aber vielschichtige strafrechtliche oder literaturwissenschaftliche Implikationen.
Will jemand aus der Runde noch etwas dazu sagen? Ja, Frau Meier?
Ich würde gerne noch ergänzen. Also ich denke nicht, dass die Aberkennung von Doktortiteln ein Qualitätskriterium ist in dem Sinne. Also ich denke mal, dass die wissenschaftliche Selbstkontrolle in aller Regel doch im Vorfeld einfach so gut funktioniert, weil die Wissenschaftler ihre Verantwortung auch wahrnehmen, das zu kontrollieren, bevor es eben zu einem Abschluss kommt. Also ich meine, wir kennen die Zahlen von den Promotionsverfahren, die dann nicht zu Ende geführt wurden beispielsweise. Wir wissen nicht, wie viele Personen tatsächlich noch vor Eröffnung des Verfahrens das Ganze wieder zurückgenommen haben, weil es eben nicht tragfähig war. Also ich möchte an der Stelle einfach nochmal erwähnen, ich denke, das ist wichtig, dass die wissenschaftliche Selbstkontrolle in aller Regel doch sehr gut funktioniert, weil eben die Personen auch Verantwortung dafür nehmen.
Also ich möchte sehr gerne Ihren ersten Punkt aufgreifen, Und im Prinzip sehe ich da auch eine gewisse Balance und wo die Universitäten einen neuen Punkt auch in ihren Bedenken hineingeben müssen, wie das Ganze auf die Öffentlichkeit wirkt. Das eine Beispiel hat Herr Professor Gruske schon angesprochen. Es soll natürlich nicht so weit kommen, dass es jetzt einen wilden Anschuldigungsmarkt gibt und jeder, der vielleicht auch aus politischen Gründen Bedenken jetzt an wissenschaftliche Politikberatung, die Klimadiskussion, da kann es ja durchaus opportun sein, wenn man jemanden, der eine andere Meinung, die vielleicht nicht der eigenen ideologischen, politischen Meinung entspricht, wenn man ihn diskreditiert durch irgendwelche Anschuldigungen und damit dann ja, vielleicht diese wissenschaftlichen Argumente aus der Diskussion herausnimmt. Aber andererseits ist es natürlich genauso bei der Entwicklung von Mechanismen, Institutionen, wie man so etwas gestalten und dieses in Extremfall verhindern kann, die Universität auch in der Pflicht, dass es nicht ins andere Extrem umschlagen kann, dass man eben die Öffentlichkeit wahrnimmt, nun ja, die wissenschaftliche Gemeinschaft, die macht es unter sich aus, die vielleicht sind sie alles Lügner und Betrüger, weil die eine Krähe hackt der anderen. Und dann eigentlich...
Kein Auge aus.
Oder... Nein, wirklich die Wichtigkeit von wissenschaftlicher Politikberatung damit an Anerkennung in der Öffentlichkeit verliert, wenn man sagt, ja, das ist ja eine sehr intransparente Geschichte, wer weiß, ich glaube denen alles nicht mehr, ich bleibe bei meiner Meinung, die ich vorher schon hatte und lasse mich durch gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr hier vielleicht umstimmen. Also das ist eine wichtige Balance, die zwischen diesen beiden Extremen da getroffen werden muss, auch mit Blick auf die Öffentlichkeit.
Mhm. Dankeschön, Herr Kostke.
Also ich möchte mal betonen, dass wir mit Nachdruck, deshalb möchte ich wirklich betonen, mit Nachdruck jedem Vorwurf, der uns zu Ohren kommt, nachgehen. Die Kommission eingeschaltet wird und die Kommission auch außerordentlich gewissenhaft und intensiv arbeitet, wenn ein Fall gemeldet wird. Wir sind aber darauf angewiesen, dass diese Fälle aufgedeckt werden. Ich kann nicht jede Doktorarbeit lesen und gucken, ob da irgendwie was passiert ist. Ja, das ist völlig ausgeschlossen natürlich. Aber eins ist auch vollkommen klar, das hat diese öffentliche Diskussion sicherlich auch befruchtet und auch vielleicht befördert, genauer gesagt, dass die Dinge heute noch genauer und intensiver untersucht werden, als es ohnehin in der Vergangenheit schon passiert ist. Ich bin sicher, dass sich heute keine Universität einen Gefallen tut, die versuchen würde, Dinge unter den Tisch zu kehren. Aus dem einfachen Grund, weil wir heute davon ausgehen müssen, dass alles, was man in der Form, wenn es schon mal an eine gewisse Oberfläche kommt, auch tatsächlich dann nicht mehr geheim gehalten werden kann. Das will auch keiner. Deswegen denke ich, dass wir gut beraten sind, so transparent und offen wie möglich mit diesen Dingen umzugehen. Und jetzt nicht anzufangen, die Dinge irgendwie runterzuhören, in der Hoffnung kommt ja hoffentlich niemand drauf. Also ich bin sicher, dass Universitäten, Sie haben welche genannt, sich nicht richtig und auch... Ich kann mir es auch gar nicht vorstellen heutzutage, verhalten würden, wenn sie in dieser Form Dinge versuchen würden, unter der Decke zu halten. Ich glaube eher, dass diese sehr starke öffentliche Diskussion dazu beigetragen hat, dass in der Tat im Vorfeld bereits Dinge, wenn eine Arbeit abgegeben wird und irgendwie der leiseste Verdacht entsteht, heute sich auch kein Professor mehr die Blöße gibt, eine solche Arbeit rauszugehen und womöglich noch mit Summa Cum Laude zu bewerten. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass wir grundsätzlich die Abhängigkeit von einem oder auch von zwei Gutachtern von vornherein vermindern und beziehungsweise völlig ausschalten müssen. Ich bin sehr für Mentorenprogramme, also wo mehr insgesamt mal draufschauen auf eine solche Arbeit, die sie auch begleiten und wir dabei eine Balance finden müssen zwischen selbstständiger Arbeit und Betreuung. Ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn Sie es vorhin thematisieren wollten, dass die Promotion eine erste Wissenschaft nach der Masterarbeit, wo es beginnt, aber eine erste wissenschaftliche Qualifikationsstufe ist, kein dritter Studienabschnitt. Und dass die Mechanismen eigentlich im Vorfeld gelernt werden müssten und dann spätestens, wenn die Graduate School diese Dinge dann aufgreift und die Mitglieder einen Status bekommen als Doktoranden, dann auch diesen Status leben können. Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, deswegen hatte ich mich auch nochmal gemeldet, ist in der Tat zu verfolgen. Und der ist für uns schon ein Problem, auch in der HRK, in der Hochschulrektorenkonferenz. Das ist die unterschiedliche Qualität der Arbeiten, die Sie anmahnen. Und mir geht es genauso. Ich habe auch eine Arbeit mit 120 Seiten abgegeben und hatte damals einen Freund, der Zahnarzt war und dem mir dann seine Arbeit gezeigt hat, 16 Seiten und ein paar Statistiken. Und hat mich dann gefragt, wie man Durchschnitt ausrechnet, weil ich Statistik hatte. Also, wenn wir eine Auswertung haben. Patientengaben gemacht hat. Da kommt es einem schon. Also es ist keine Frage, ich will jetzt nicht eine bestimmte Gruppe diskriminieren. Es gibt auch in der Medizin herausragende wissenschaftliche Arbeiten, vor allem die, die naturwissenschaftlich orientiert sind, molekulare Medizin und so weiter, die erheblichen Aufwand befördern. Eine Summa cum laude Arbeit bei uns in der Medizin muss Voraussetzung haben, dass eine Arbeit in einem Peer-Review-Verfahren, also in einem begutachteten Verfahren, in einer Zeitschrift, in einer hochrangigen Zeitschrift anerkannt und angenommen wurde. Es gibt also auch externe Mechanismen, die einen gewissen Qualitätsstandard in dem Fall gewährleisten. Und bei der anderen Frage, die geht bis hin in die EU, also in der EU wird eine Forschungsarbeit oder beziehungsweise ein Antrag von jemand, der eine medizinische Promotion hat, eine übliche medizinische Promotion gar nicht angenommen, weil man das eher in anderen Ländern ist ja auch das so, dort den Doktortitel einfach mit dem Examen mitvergibt, weil das halt der Herr Doktor ist oder die Frau Doktor. Ich glaube, das wäre realistischer und realer, wenn man das ähnlich handhaben würde für diese Art von Fällen. Trotzdem meine ich, dass das Gros, manchmal unabhängig jetzt von dieser einen Wissenschaftskultur, das Gros der Arbeiten hohe Qualitätsstandards hat. Und wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass alle die, die wirklich mit großer Mühe über Jahre und mit hoher Selbstdisziplin und Beschränkung und mit allem, was dazugehört, sich an ihre Arbeiten machen und diese auch durchziehen, nicht alle jetzt im Bauschenbogen in einen Generalverdacht gestellt werden. Das scheint mir eine wirklich wichtige Aufgabe auch solcher Diskussionsrunden zu sein, um mal klarzustellen, dass der allergrößte Teil redlich gut und intensiv arbeitet und natürlich unterschiedlich gut ist. Da gibt es ja von der Rite bis zur Cum Laude und Summa und so weiter unterschiedliche Qualifikationen und Klassifikationen. Und ich glaube, das sollte man auch wirklich festhalten. Wir müssen aufpassen, dass es nicht wegen der, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, da gibt es sicherlich eine Dunkelziffer, aber wegen der paar Prozent alle anderen auch gleich mit Tod schlagen mit all dem, was wir hier tun. Aber trotzdem müssen wir die rausfiltern und genau aus dem Grund, um alle anderen nicht mit zu diskriminieren, genau, die müssen wir finden und schauen, dass wir mit denen entsprechend umgehen.
Okay, vielen Dank. Jetzt habe ich nur zwei Wortmeldungen zu der Frage. Würde ich Sie bitten, das kurz zu machen, denn ich denke, es gibt wahrscheinlich noch andere Fragen aus dem Publikum. Herr Niefanger, Sie waren zuerst.
Ja, ich wollte noch mal betonen, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen einem öffentlichen kritischen Diskurs und einem internen kritischen Diskurs. Und der muss auch bestehen bleiben. Also man kann nicht jeden kritischen Diskurs über wissenschaftliches Fehlverhalten öffentlich führen. Das habe ich jetzt auch in der Kommission erlebt, in der ich jetzt ja auch erst seit 2011 bin, also seit Anfang letzten Jahres. Die Arbeit, die man da reinsteckt und wie intensiv man sich damit auseinandersetzt, das kann man nicht in der Öffentlichkeit führen und das soll man auch nicht führen, auch um die Leute, die das betrifft, zu schützen. Das ist ganz klar. Man kann diese Arbeit, die man da in dieser Kommission macht, nicht öffentlich machen. Und ich muss wirklich auch zugeben, es war überraschend viel Arbeit, die wir hatten. Also Arbeit meine ich nicht an Fällen, an der Masse der Fälle, sondern die Intensität, mit der diese Fälle bearbeitet werden mussten. Und das kann man tatsächlich und darf man auch nicht öffentlich machen, sondern man muss im Vorfeld dieses intensiv bearbeiten und dann auch genau sehen, was kann man davon eigentlich wirklich öffentlich machen. Nicht immer ist der kritische Diskurs in der Öffentlichkeit der richtige kritische Diskurs, weil er nämlich völlig in eine falsche Richtung führen kann.
Ein Wappen. Kurz einhaben. Wissenschaftsdissertation ist öffentlich. Die Dissertation ist öffentlich.
Aber nicht der Diskurs.
Genau an dem Fall muss man einhaken. Der Wissenschaftler, der eine Doktorarbeit abgibt, weiß, die kommt in eine Bibliothek. In Zukunft wird sie hoffentlich sogar ins Internet gestellt. Wissenschaft ist für alle zugänglich, muss transparent sein. Wenn das alles transparent ist, dann kann ich auch darüber diskutieren. Es werden so und so viele Rezensionen, sonst was geschrieben. Das gehört zum wissenschaftlichen Diskurs für mich dazu. Und ich bin nicht mal Wissenschaftler, ich weiß das aus meinem vergangenen Studium. Aber meines Erachtens gehört es dazu. Und da muss ich ganz klar die Lanze sprechen für Transparenz. Auch der Fälle, ich gehe nochmal ins Anekdotische.
Also da möchte ich Ihnen aber wirklich widersprechen, auch aus meiner Erfahrung als Ombudsfrau. Wie gesagt, ich mache das seit 10 Jahren. Und es gab viele Fälle, die man im Vorfeld gütlich klären konnte. Es gibt natürlich spektakuläre Fälle, bei denen das nicht möglich ist. Aber ich denke, wir sollten das nicht alles in einen Topf werfen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gremien haben, die auch vertraulich über bestimmte Dinge reden können. Aus allen Gründen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die den Schutz von Whistleblowern angeht, den Schutz von potenziellen Opfern, die fälschlich angeschwärzt werden und so weiter. Wenn es dann mal eine gewisse Stufe erreicht hat, wo man weiß,
dass hier wirklich was passiert. Dann ist es eine andere Frage. Aber man muss erstmal wirklich auch die Organe haben, bei denen man vertraulich bestimmte Dinge besprechen kann.
Da stimme ich Ihnen zu, aber es gibt eben auch diese...
So, jetzt würde ich ganz gerne gern auch noch was sagen. Und zwar geht es um ungesicherte Verdachtslagen. Das hängt mit dem Whistleblowing zusammen. Und man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt im Strafrecht einen Ehrenschutz, nicht nur Beleidigungstatbestand, es gibt die Verleumdung und die üble Nachrede. Und die üble Nachrede als Tatbestand ist der Whistleblower ausgesprochen gefährlich. Denn dieser Tatbestand, der § 186, sagt, dass man irgendetwas Ehrenwürdiges, das man verbreitet, dass man für das haftet, wenn man selber nicht danach beweisen kann, dass dieses Ehrenwürdige richtig war. Und dann kann man sich auch nicht rausreden, ich habe aber gedacht, das hilft überhaupt nichts. Man ist strafbar, wenn ein Strafantrag gestellt wird von dem Beleidigten. Das heißt, das ist ein klassisches Whistleblower-Problem. Wenn man im Überschwang der Gefühle etwas offenlegt, das dann den Ruf eines anderen Menschen beschädigt und danach stellt sich raus, ja, das war aber nichts. Und das ist natürlich auch das, was Sie angesprochen haben, dass man manche Dinge im Vorfeld überhaupt mal klären muss, ob da überhaupt etwas dran ist. Wenn man im Überschwang der Gefühle oder wenn man jemanden an den Wagen fahren will, einen Verdacht offenlegt, den man überhaupt nicht seriös geprüft hat, dann muss man strafrechtlich haften. Man haftet nicht, wenn man sich an die zuständigen Organe wendet. Das kann mal die Polizei sein, das kann ein Ethikausschuss sein. Und den Verdacht, der darf nie mutwillig sein, aber der muss immerhin irgendeinen Hintergrund haben, wenn man den Verdacht dort äußert. Dann hat der Ausschuss oder hat die Polizei die Möglichkeit, diesen Verdacht soweit vorzuklären und sich sicher zu sein, dass man jetzt wirklich weitere Maßnahmen, die auch öffentlich wirksam sein können, ergreift. Also insofern würde ich das durchaus unterstützen, was hier gesagt worden ist. Es gibt Ebenen, in denen etwas vorgeklärt werden muss, damit man nicht mutwillig den Ruf von Menschen beschädigt. Und da ist das Strafrecht in der Tat angebracht und es ist wichtig. Und es ist eine ganz wichtige Dimension auch im Zusammenhang mit dem Whistleblower.
Mhm, vielen Dank. Jetzt haben wir eine andere Wortmeldung, bitte.
Ich habe einfach die Frage, gibt es denn Fälle, in denen Whistleblowing mit einem Prozess wegen übler Nachrede geendet haben? Alle Fälle, die mir bekannt sind, da haben Leute nach sehr gründlicher Prüfung der Texte gesagt, hier hat jemand abgeschrieben. Ich bin ziemlich sicher, wenn die Sache vom Fischer Lescano nicht publiziert worden wäre, also in einer ganz normalen Rezension, damit fing das ja an beim Gutenberg, die hätten das in Bayreuth unter den Teppich gekehrt. Also da kenne ich die Universitäten gut genug, um zu glauben, Leute, da gibt es den Herrn Baron und da gibt es den angesehenen Doktorvater und unsere Universität, nee, da wäre gar nichts passiert. Es war schon richtig, dass Sie das publiziert
haben. Meinen jetzt an unserer Universität?
Nein, überhaupt. Also weil gesagt wird, dass er doch eine große Gefahr hat. Ich würde Herrn Brüske auch da widersprechen, zu sagen, also das sei doch fürchterlich, wenn da eine Rufmordkampagne gestartet wäre. Die haben doch immer die Möglichkeit, mit Hilfe des Strafgesetzbuches sich zur Wehr zu setzen und sagen, bitte beweist das, sonst ist es üble Nachrede und er wird verurteilt. Also da sehe ich diese Gefahren eigentlich nicht.
Also es gibt keine Quantifizierung, inwieweit die Verurteilungen wegen übler Nachrede im Wissenschaftszusammenhang erfolgt sind. Also deswegen kann man überhaupt nichts Solides dazu sagen, aber es ist die Rechtslage so, dass es natürlich dort genauso greift wie woanders auch.
Ja, ist ja auch richtig.
Also mir ist kein Fall bekannt, muss ich sagen, aber ich bin jetzt da auch nicht so vertraut. Und die Fälle, die ich von unserer Universität kenne, und wie gesagt, ich bin schon lange bei dieser Thematik dabei, das waren eigentlich immer Fälle, die man ohne juristische Konsequenzen hat bearbeiten können. Manchmal sind sie auch sehr unbefriedigend ausgegangen. Und also ich war dann auch nicht zufrieden, weil man so das Gefühl hat, keinerseits ist irgendwie Gerechtigkeit passiert. Aber das hat nicht damit zu tun, dass das jetzt irgendwie strafrechtlich hätte verfolgt werden müssen, sondern häufig ist die Geschichte auch so, wenn dann zwei Leute sich so verhakt haben, dass sie dann auch nicht mehr aufeinander eingehen können, dass es auch irgendwo ein psychologisches Problem ist. Dass der eine es so sieht, der andere es so sieht. Ich erinnere mich an einen Fall, den kennen Sie auch, da ging es um eine Dissertation, die jemand geschrieben hat und diese Person hat sich auf Geld verlassen, die eine andere Person erhoben hatte.
und war überhaupt nicht einsichtig in der Hinsicht, dass diese Person sich damit vielleicht einen Vorteil verschafft hat. Das war aber strafrechtlich hätte man das überhaupt nicht greifen können. Und uns ging es dann in der Kommission darum zu gucken, wie können wir dieser anderen Person in irgendeiner Form noch Gerechtigkeit, Fairness, wie auch immer, widerfahren lassen. Was schwierig war, weil eben, ich muss es jetzt notgedrungen sehr allgemein sagen, der andere oder die andere nicht einsichtig war. Und das sind ganz häufig solche Fälle, die ganz schwierig sind. Und ich glaube, da kommt man mit Strafrecht überhaupt nicht weiter. Mir hat ihre Bemerkung bezüglich der altersstattlichen Erklärung sehr eingeläutet. Ich hatte vorher eigentlich immer gedacht, altersstattliche Erklärung wäre doch eine gute Sache, damit legt man die Leute mehr fest. Aber Sie haben natürlich recht, man gibt es dann in einen anderen Rahmen rein, in dem dann bestimmte Standards gar nicht mehr überprüft werden können.
Ganz kurz zur Ergänzung, also mir ist aus den letzten 3 Jahren auch kein Fall bekannt in der Hinsicht. Und ich denke, unsere Kommission arbeitet ja, um es medizinisch auszudrücken, in Richtung Prävention und Therapie. Das heißt, hoffentlich werden Fälle in positive Richtung auch im Sinne eines Mediationsverfahrens, einer Annäherung in einen richtigen Weg gelenkt, was nicht heißt, dass das deswegen intransparent werden muss. Man muss ja auch ganz fair sagen, wir sprechen über die Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an einer Universität. Ein weiteres Rechtsverfahren steht allen Beteiligten in jeder Hinsicht offen. Nur für das Verfahren zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhalten müssen auch bestimmte Spielregeln eingehalten werden, dass jemand auch rechtlich auf anderen Wege danach noch seine Ziele verfolgt und wir das auch möglicherweise gar nicht mitbekommen und auch eine Statistik dazu vielleicht gar nicht existiert erschränkt. Das ist nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Ich denke, da gibt es auch in einer Gesellschaft verschiedene Ebenen und wir müssen sehen, auf welcher Ebene wir differenziert vorgehen können.
Die Frage zur eigenständigen Erklärung, ist das jetzt schon in der Anwendung, wird das praktiziert oder in Vorbereitung, wie diese eigenständige Erklärung, wird das jetzt, ist das in Vorbereitung, ist das in Planung oder wird das auch schon regional unterschiedlich praktiziert? Weil ich sehe das auch, genau die Schwierigkeiten, dass das dann am Ende, welcher bei eigenständigen Erklärung nochmal bald gefälscht wurde, ja, das ist nicht genau wegen Krux. Ist das jetzt schon in der Praxis oder ist das einfach jetzt schon vom Tisch oder hat man das schon durch das Thema? Wie steht es jetzt konkret dazu?
Also es ist so, dass die Universitäten solche zuständig sind zur Entgegennahme von eidgenössischen Erklärungen dieser Art. Das ist im Bayerischen Hochschulgesetz geregelt. Das heißt, es können die einzelnen Universitäten in Kraft ihres Satzungsrechts das Anfordern der Promotionsordnung, dass eine eidgenössische Erklärung abgegeben wird. Und es ist eben einigermaßen umstritten, ob das eine gute Lösung ist, weil derzeit wird es diskutiert, weil der Juristenfakultätentag hat sich dafür ausgesprochen, jetzt im Bayerischen Landtag, der Wissenschaftsausschuss auch. Meine Wenigkeit spricht sich dagegen aus und andere Institutionen auch. Das ist umstritten, aber die dürfte auch in Bayern an den unterschiedlichen Fakultäten auch unterschiedlich oder Universitäten unterschiedlich gehandelt werden. Ich
glaube, sogar auch zwischen den einzelnen Promotionsordnungen
ist es unterschiedlich.
Also vielleicht dazu noch ein Wort. Das Promotionsrecht ist das Recht der Fakultät zunächst einmal. Und die wenigsten Universitäten haben eine Promotionsrahmenordnung, die ohnehin nicht auf die Fächerkulturen, sondern nur auf die Rahmen eingehen kann. Dazu würde zum Beispiel eine eidesstattliche Erklärung zählen. Wir sind im Moment dabei, eine solche Promotionsrahmenordnung mit den Fakultäten zu besprechen. Und es zeigt sich in der Tat, dass die Argumente für und gegen dort unterschiedlich gewogen werden. Es gibt Fakultäten, also ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, auch bereits eine eidesstattliche Erklärung schon in den 70er Jahren abgegeben bei meiner eigenen Arbeit. Ich denke, der präventiv, der moralische Druck, wenn ich eine solche Erklärung abgebe, ist halt vielleicht doch größer, als wenn ich das nur ehrenwörtlich mache. Und die Folge, wenn das am Ende geprüft werden sollte anhand eines Gerichtsverfahrens, das passiert relativ selten, Gott sei Dank, dass es überhaupt zu einem solchen Verfahren kommt. Gutenberg war jetzt mal einer, aber das ist halt einer von Tausenden. Ja? Deswegen glaube ich, dass dieser juristisch sicherlich relevante Tatbestand am Ende in der Praxis vor Gericht relativ selten nur erscheint. Dass aber die Prävention, dass man eine solche Erklärung abgibt und damit selber eine moralische Verpflichtung noch stärker eingeht, sich selbst gegenüber und gegenüber dem anderen noch eine stärkere Wirkung hat. Also ich plädiere dafür, dass man eine solche eidesstattliche Erklärung mit reinschreibt weil ich glaube, dass die juristischen Probleme, die, die bestehen zwar, aber dass sie nicht besonders relevant werden am Ende und dass der Präventivcharakter eigentlich stärker ist.
Also ich würde da ganz gerne anhaken. Die Sache wird spannend dann, wenn das wirklich vorgesehen ist und Sie dann als Universitätsorgan feststellen, der hat uns gegenüber eine Straftat begangen. Der hat eine falsche alte staatliche Versicherung abgegeben. Wie gehen Sie denn damit um? Da werden Sie im Zweifel anzeigen. Und dann haben wir die Verfahren und dann hat die Universität ein Problem, dass sie möglicherweise in ihren Wissenschaftsstandards andere Kriterien verwendet für die Beurteilung des Falles als das Strafrecht. Und das wird sehr schwierig. Also von daher bin ich dafür, das auseinanderzuhalten.
Na gut, also ich denke, die Schwierigkeit kann man aushalten.
Wir haben jetzt hier noch eine Frage aus dem Publikum.
Ich wollte mal den Punkt ansprechen, den Herr Schögi ganz am Anfang angesprochen hat, und zwar ging es ja da um die Strukturen und der Erosion des Ethos. Mir fiel auf, als ich, ich sage mal die Fächer jetzt nicht, als ich eine Nebenfächtervorlesung, eine Nebenfächterklausur beaufsichtigen musste, dass man dann also durch die Reihen geht und dann fielen da tatsächlich auch die Spicker auf. Und wir hatten dann tatsächlich, ich sehe schon das Nicken, dann die Verpflichtung eigentlich zu sagen, okay, na, dann nehmen wir das Blatt halt ab. Und was in diesem, bei den Studenten dieses anderen Faches dann mehr Kopfschütteln ausgelöst hat, weil die sagten, wir haben so unglaublich viele Klausuren, es wird das Niveau nach außen, der Anschein wird so hoch gehalten, aber intern, da darf man doch wohl ein bisschen abschreiben. Was bilden sich die denn jetzt ein, dass man da in einem anderen Fach plötzlich das Ding durchfällt? Und ist da nicht die Gefahr, dass man eben eine Kultur schafft, in der das Ethos nur nach außen besteht und nach innen aber eigentlich ja kommuniziert wird, naja, ein bisschen darfst du schon und wenn du nur ein bisschen schlauer bist, dann darfst du noch ein bisschen mehr beschummeln.
Ja.
Seit dem 18. Jahrhundert gibt es die Unterscheidung von innerer und äußerer Ehre in den Geisteswissenschaften. Das ist in der Tat wahr. Was wir durch die, was wir beibringen müssen, schon den Studierenden und dann erst recht den Doktoranden, ist natürlich sowas wie innere Ehre. Also so etwas wie ein Selbstverständnis. Dass man bestimmte Dinge einfach nicht macht, weil man sich damit nicht identifizieren kann. Das müssen wir fordern. Das, was im 18. Jahrhundert innere Ehre heißt, nicht? Was in Mena von Barnhelm schon hochgehalten wird oder was weiß ich. Genau das muss man eigentlich fördern.
Also ich muss Ihnen sagen, ich meine, Sie haben ja völlig richtig gehandelt, wenn Sie dem das Blatt abgenommen haben, selbstverständlich. Und damit haben Sie auch dafür gesorgt, dass diese innere Kultur auch verbreitet wird. Wenn ich erfahren würde, dass, können Sie mir ja anonym geben, dass es Professoren gibt, die so etwas durchlassen, bloß damit ihre Studenten, die Arbeiten bestehen oder sowas, wäre ich dankbar. Ja, ich würde das aber nicht in die Öffentlichkeit geben, sondern zunächst mal mit dem reden, sondern fragen, stimmt das wirklich? Es gibt vieles, was behauptet wird, auch von Studierenden in diesem Fall, die natürlich eine Art Schutzbehauptung sagen, ja, in meinem Fach passiert es aber nicht, aber hier passiert es mir und es geht ja wohl nicht. Also auch da muss man aufpassen über Aussagen, die dann geäußert werden. Aber wenn wir solche Fälle erfahren, dann gehen wir denen selbstverständlich nach, das ist doch ganz klar.
Vielleicht ganz kurz dazu. Ich denke, das ist eine wichtige Brücke. Der Herr Kötte hat im Eingangsreferat einen entscheidenden Satz auch dazu gesagt, dass das Ethos des Individuums relevant ist. Aber wenn es in unserer sozialen Wissenschaftskultur ein Gegenstand von Cleverness oder ein Kavaliersdelikt ist, diese Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis durchzuführen und dadurch Profit möglich ist, dann haben wir die falsche Kultur und haben wir die falschen Akzente gesetzt. Wir müssen Zero Tolerance bei den kleinen Dingen anfangen, aber natürlich auch bei den großen nicht aufhören.
Mit Blick auf die Uhr, mir wurde gesagt, wir sollten so um 10 auf jeden Fall fertig sein, würde ich jetzt fragen, ob es noch ein ganz wichtiges Fragepotenzial gibt. Genau, hier gibt es noch eins.
Was sind die Veränderungen, damit nachhaltig sich was verändert? Das muss ja irgendwas passieren, damit die ganze Arbeit, die die ganzen Leute mit den Plagiatsaufdeckungen und so weiter gemacht haben, damit die Diskussion zu irgendwas führt. Nur, dass da irgendwie, ja, es wird leichter aufgedeckt jetzt oder so weiter, das tut es nicht. Es muss eine strukturelle Veränderung stattfinden,
damit sich auch nachhaltig was verändert. Was hat die Uni vor? Das würde mich interessieren, was passiert.
Genau, also ich glaube, das wäre auch ein schönes Schlusswort. Ich möchte nur noch mal zusammenfassen, was wir schon hier bisher hatten, und dann können auch andere noch mal dazu Stellung nehmen. Also Sie haben erstens mitgekriegt, wir machen solche Veranstaltungen. Das ist nicht die erste in diesem Semester, sondern mindestens die zweite. Zweitens haben wir eine Graduiertenschule, in der versucht wird, die Promoventen zu erfassen mit entsprechenden Angeboten, auch natürlich nicht nur in Bezug auf Fehlverhalten, sondern in Bezug auf die Promotionsausbildung generell, Mentorenprogramme etc., eine ganze Menge zu machen. Ich glaube, da ist sehr viel im Fluss. Es ist ja mittlerweile auch so, wenn sich Promoventen für ein Stipendium bewerben wollen, dann muss nachgewiesen werden, dass sie in einem Graduiertenprogramm in irgendeiner Form drin sind. Also da passiert auch sehr viel. Unsere Kommission ist ungeheuer aktiv. Der Präsident, sag immer noch Rektor, der Präsident ist sehr aktiv, haben Sie ja auch mitbekommen. Also ich glaube, da ist schon eine Menge passiert. Es kann sicherlich noch mehr passieren. Aber die Universitäten und auch unsere Universität ist in keinster Weise untätig gewesen. Und die Thematik ist so sehr in aller Munde, wie sie noch nie war. Und das ist auch gut so. Gleichzeitig muss man immer wieder dazu sagen, die große Masse der Leute ist ja auch ehrlich. Und das sollte man auch immer mal wieder betonen. Aber das war jetzt meine kurze Zusammenfassung. Ich weiß nicht, möchten Sie noch was dazu sagen?
Also irgendwie haben Sie vielleicht nicht alles mitbekommen, was wir heute hier besprochen haben. Ich meine, die Frau Meyer könnte Ihnen jetzt einen etwa einstündigen Vortrag halten über das, was die FAO Graduate School, die es früher nicht gab, die es erst seit drei Jahren gibt, die wir eingerichtet haben, alles leistet, vom Status eines eines Promovierenden angefangen, die einen eigenen Status, promovierende Doktoranden hatten bisher keinen Status. Sie sind jetzt Mitglieder der Universität, sie haben einen ganz anderen Zugang zu allen Möglichkeiten, was die Betreuung angeht, was die Frage angeht, wie sie mit den verschiedensten Programmen strukturiert heute umgehen. Das gab es alles nicht. Wir sind mitten dabei, diese Dinge ganz anders in den Griff zu nehmen, einfach deshalb, weil diese Frage der strukturierten Programme mit Doktoraten ein Ausflüchten in Externes. Und wie was ich am Anfang sagte, das gab es früher in der Tat, dass jemand kommt und nach 4 Jahren eine Arbeit abgibt und dazwischen sich nicht mehr gehört hat, das gibt es heute nicht mehr. Wir erwarten auch von externen Doktoranden, auch wenn sie woanders sind, dass sie 2-3 Mal mindestens hier erscheinen, ihre Arbeiten vortragen, ihren Fortschritt vortragen, diese Diskussion stellen und ansonsten damit und außerdem in entsprechende Programme weiter mit eingebunden werden, was auch die Unterrichtung in wissenschaftlichen Techniken und so weiter angeht. Wir haben dazu nicht nur bei den Promotionen, sondern auch im Umfeld, schon als ich angefangen habe, eine Kommission für Konflikte an wissenschaftlichen Arbeitsplätzen geschaffen. Diese gab es nicht. Das Problem ist, dass Doktoranden und auch Mitarbeiter in Teams, auch Postdocs und so weiter, in Abhängigkeitsverhältnissen sich fühlen, die wir versuchen, soweit wie es geht, aufzulösen. Das bedeutet aber auch, dass sie dann, wenn es Konflikte gibt, und die kommen oft auch aus solchen Situationen heraus, wer steht eigentlich drauf auf einer solchen Arbeit? Wie gibt es das, dass ein Professor im Jahr 180 Arbeiten veröffentlicht, wo er immer mit einem riesigen Team mit dabei steht und der Beitrag des Einzelnen überhaupt nicht erklärbar ist? Und all diese Dinge. Also diese Kommission funktioniert nach einem Deeskalationsprinzip. Das heißt, es kann einer, der ein Problem hat, zunächst einmal mit einem Mitarbeitervertreter sprechen. Der bemüht sich um eine entsprechende Konfliktlösung. Wenn das nicht gelingt, dann geht es in die Kommission. Wenn das dort nicht gelingt, dann geht es ins Präsidium. Und dann geht es in die Öffentlichkeit, wenn es ein Fall ist, der für die Öffentlichkeit auch geeignet ist. Dazu möchte ich wirklich sagen, dass die Frage der Transparenz und des Umgehens auch aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung heute eine sehr viel höhere ist, als das jemals der Fall war. Ich glaube, dass die Präventionswirkung dieser Fälle es auch in Zukunft jemand 10-mal überlegen lässt, ob er eine Fälschung, ein Plagiat oder was immer begeht. Wir werden, um auch das vollkommen klar zu machen, es niemals vollständig verhindern können. Sie können Gesetze, was immer Sie haben, wenn es jemand drauf anlegt und will, dann überfällt er halt eine Bank, auch wenn es verboten ist. Ja, und schwarze Schafe gibt es immer und überall. Wir können es nur versuchen, institutionell so schwer wie möglich zu machen, diesen schwarzen Schafen und die Mechanismen, die sich ergeben, bis hin zur Anschaffung von Plagiatsoftware, die wir universitätsweit vornehmen, bis hin eben zu den verschiedenen Punkten, die ich vorhin noch weiter genannt habe, heißt, dass die Dinge nicht nur in Bewegung sind, sondern schon längst angefangen haben, sich entsprechend umzusetzen.
Gut, vielen Dank. Jetzt hat Herr Breber noch...
Ja, Frau Abende-Breber und ich sind uns eigentlich einig, dass Ihr letztes Statement eigentlich ein wunderbares Schlusswort wäre. Aber Frau Dr. Meyer ist wahrscheinlich so bescheiden, dass sie kein Selbstplagiat macht. Aber wenn Sie das Spektrum an eigenen Veranstaltungen, an vielfältigen Aktivitäten der Graduiertenschule nachlesen wollen, können Sie das nicht nur hier in der Broschüre, sondern auch im Internet auf ganz niedrigschwellig erreichbarem Niveau nachsehen. Und das betrifft nämlich auch, was gute wissenschaftliche Praxis angeht, ein weites Spektrum von Maßnahmen, um präziseres, besseres wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, um einfach auch die Instrumente für Zitieren, für wissenschaftliche Recherche und natürlich auch das Vermeiden von Fehlern, von Plagiat hier möglichst gut zu gestalten. Und da ist eine Taskforce, die wir vor einem Jahr quasi mit sehr viel Zeitaufwand bei Herrn Grüske gestartet haben, die auch mit den anderen Mitgliedern, Herr Rohe, Herrn Forster natürlich aktiv sind, in Gang gesetzt. Ich muss auch das Kanzlerbüro vielleicht erwähnen. Herr Leber ist sehr engagiert. Frau Meyer, wir haben wirklich einiges dadurch in Gang gesetzt. Und vielleicht ist es auch gut, dass Sie nicht von allem erfahren, nämlich Sie erfahren meistens nur die negativen, schlechten Fälle. Ich glaube, diese Kultur der Ausbildung, die ist ein wichtiges Fundament der Universität.
Gut, das war ein wunderbares Schlusswort jetzt nochmal. Dann danke ich allen Beteiligten hier beim Gremium, dass Sie so lange dabei waren. Ich danke natürlich Ihnen als Zuhörern und interessierten Diskutanten. Ich hoffe, wir haben die ganze Thematik ein kleines bisschen anreißen können. Es ist eigentlich immer so, wenn man so eine Diskussion führt, man stellt fest, es gibt ungeheuer viele Facetten, die noch erweitert werden könnten, die weiterverfolgt werden müssten. Aber ich persönlich bin eigentlich auch sehr optimistisch, dass wir auf einem guten Weg sind und dass die Thematik sehr deutlich ist und dass es heute sicherlich sehr, sehr viel schwieriger ist, sich in gravierender Weise wissenschaftlich fehl zu verhalten, als noch vor 4-5 Jahren, weil einfach die Aufmerksamkeit wesentlich höher geworden ist. Und von daher ist das ja auch eine gute Sache. Also nochmal vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.